NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt die Beate Hinrichs mit diesen Themen. Sachsen hat einen neuen Ministerpräsidenten. Michael Kretschmer löst Stanislaw Tillich nach dessen Rücktritt ab. Ein Gipfeltreffen islamischer Staaten erkennt Ost-Jerusalem als Hauptstadt Palästinas an. Eine Retourkutsche gegen Donald Trump. Im konservativen US-Bundesstaat Alabama lassen die Republikaner Federn. Ein Demokrat ist zum Senator gewählt worden. Opfer von Terroranschlägen müssen in Deutschland künftig besser unterstützt werden. Dazu auch unser Kommentar. Zunächst aber blicken wir nach Berlin. Denn dort, da ist es über 3 Wochen her, dass die Jamaika-Sondierungen für eine Bundesregierung krachend gescheitert sind. Und heute Abend nun, da treffen sich andere Parteien, nämlich die Spitzen von CDU, CSU und die SPD in Berlin, um ihrerseits über eine mögliche Regierungsbildung zu beraten. Das klingt jetzt so ein bisschen vage und einiges daran ist auch vage. Christina Nagel ist unsere Korrespondentin in Berlin. Man weiß ja nicht immer genau, wo die sich jetzt treffen, oder? Warum ist das so geheim?
Man will halt diesmal alles anders machen und vielleicht auch ein Stück besser machen als bei den Jamaika-Sondierungen. Das heißt, es wird keine Balkonbilder geben, keine winkenden Menschen, keine Wasserstandsmeldung, bestenfalls auch keine Tweets. Das muss man mal abwarten, ob das wirklich durchgehalten wird. Sondern es soll vor allen Dingen heute Abend ein vertrauliches Gespräch geben.
Zusätzlich zur großen Koalition, über die gesprochen werden sollte, könnte, gibt es ja jetzt auch noch ein neues Konzept, das nennt sich Kooperationskoalition, KOKO. Worüber sprechen die denn heute Abend, über welche Modelle?
Ja, wenn es nach der SPD geht, dann kommen alle Modelle einmal auf den Tisch und werden da auch tatsächlich diskutiert, weil die GroKo, die Große Koalition, aus Sicht der SPD eben klar abgewählt wurde. Und sie ist ja auch intern unter den Sozialdemokraten hoch umstritten. Deshalb will man über alles reden und man erwartet natürlich auch, dass man ernst genommen wird. Und ich glaube, dass dieser Punkt gerade, sich ernst genommen fühlen und auch diese Frage, wie wird der Ton heute Abend sein, dass der mitentscheidend darüber sein wird, ob es tatsächlich zu Sondierungsgesprächen kommen kann oder nicht.
Die SPD hat ja im Prinzip das Gefühl, sie ist in den vergangenen großen Koalitionen irgendwie so ein bisschen eingemacht worden und hat deswegen bei den Wahlen immer verloren. Da geht es ja möglicherweise nicht nur um Inhalte. Was genau wird da heute verhackstückt? Geht es um Inhalte? Geht es um Machtgefüge?
Es geht, glaube ich, um alles ein bisschen. Die Frage nach den Inhalten wird ein Stück weit zurückgestellt. Das heißt, es wird noch nicht konkret um Themen gehen, wie jetzt zum Beispiel umstrittene Themen wie die Bürgerversicherung oder den Familiennachzug. Aber natürlich wird es um die inhaltliche Stoßrichtung gehen. Wer will was? Kann man daraus vielleicht gemeinsame Ziele entwickeln, mit denen dann ja am Ende auch die Skeptiker einer gemeinsamen Regierungsbildung, auch einer großen Koalition, überzeugt werden müssten? Gibt es vielleicht eine gemeinsame Vision, auf die man sich einigen kann? So eine Überschrift, unter der ein gemeinsames Regieren stehen könnte. Denn das zum Beispiel hat ja auch bei den Jamaika-Sondierungen gefehlt. Das will man besser machen. Und wenn man beim Thema besser machen ist, da wird heute Abend sicherlich auch die Frage auf den Tisch kommen, was muss man anders machen, damit eine große Koalition beiden Parteien oder beiden Parteiteilen dann auch letztlich gerecht wird? Und wie kann man dafür sorgen, dass eine große Koalition vielleicht am Ende auch besser ist als ihr Ruf?
Ich habe eben einleitend gesagt, das klingt alles so ein bisschen vage. Täuscht der Eindruck oder ist das wirklich so ein Stochern im Nebel? Also das ist der Eindruck, der sich mir jetzt so aufdrängt.
Es ist einfach noch offen. Die SPD weiß noch nicht so wirklich, was sie zu erwarten hat, ob sie wirklich das auch durchsetzen kann, auch vor ihren Mitgliedern, die ja am Ende entscheiden werden, durchsetzen kann, ob es wirklich gut ist. Die CDU muss sich auch bewegen, die CSU muss sich bewegen. Es gibt einfach viele offene Fragen. Am Ende, glaube ich, wird es darauf hinauslaufen, auf die Zuspitzung. Kann es eine große Koalition geben? Lässt man sich darauf ein oder geht eben nichts, weil diese Modelle, die ansonsten noch im Raum stehen, die sind eigentlich nur schwer durchzuhalten. Und ich denke, am Ende des Abends wird man vielleicht noch nicht in der Öffentlichkeit schlauer sein, aber die SPD wird etwas mehr wissen. Und am Freitag soll dann ja tatsächlich die Entscheidung fallen. Dann will man sagen, ob man in Sondierungsgespräche gehen will oder nicht.
Das ist der weitere Fahrplan, dass Freitag entschieden wird, ob es weitergeht.
Ja, und dann kann es vielleicht noch mal vor Weihnachten, auch das war schon mal im Gespräch, noch ein weiteres Gespräch unter den Spitzen geben. Im Januar frühestens wird dann wohl sondiert. Da gibt es dann auch unterschiedliche Meinungen darüber, ob dann schnell sondiert wird oder ob man doch sich mehr Zeit nimmt. Also am Ende wird es, glaube ich, noch ganz schön lange dauern, bis wir wissen, ob wir am Ende eine Regierung aus SPD und Union noch einmal haben werden oder nicht.
Christina Nagel aus Berlin zu den vorsichtigen Sondierungen zwischen CDU, CSU und SPD. Vielen Dank. Die Bundestagswahl hatte Ende September ja nicht nur die Machtkonstellation der Parteien ziemlich durcheinander gewirbelt auf Bundesebene. Eines der Ergebnisse ist diese schwierige Regierungsbildung. Auch in Sachsen gibt es Konsequenzen. Ministerpräsident Stanislaw Tillich hatte Mitte Oktober seinen Rücktritt angekündigt, weil die dortige CDU bei der Bundestagswahl nur noch knapp die zweitstärkste Kraft hinter der AfD geworden war. Sein Nachfolger ist heute Michael Kretschmer geworden. Aus Dresden, Beate Dietze.
Sachsen hat einen neuen Ministerpräsidenten. Der langjährige Bundestagsabgeordnete und sächsischer CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer wurde heute im Landtag mit deutlicher Mehrheit gewählt. Der 42-jährige gebürtige Görlitzer ist jüngster Ministerpräsident in Deutschland. Von der Besuchertribüne des Landtags aus, auf der auch viele ehemalige Abgeordnete saßen, hat Michael Kretschmer die Wahl verfolgt. Als Landtagspräsident Matthias Rösler das Wahlergebnis verkündete, nahm der 42-Jährige seine Lebensgefährtin in den Arm. Noch von der Tribüne aus dankte er den Koalitionsfraktionen für die Unterstützung und nahm die Wahl an. Lächelnd sagte der eher zurückhaltende Kretschmer später in die Mikrofone:
Ja, ich gehe in dieses Amt mit Demut. Das heißt, durchaus auch mit Freude gestalten zu können, aber auch einem großen Respekt und der Ehrfurcht vor dem Amt, vor dem, was in den vergangenen Jahren alles geleistet worden ist, aber auch vor den Aufgaben, die vor uns sind. Ich möchte ein Ministerpräsident sein, der zuhört, das aufnimmt, was die Menschen bewegt und die Dinge dann versucht auch zu lösen.
Es war ein klares Votum für Michael Kretschmer. Dennoch bleibt ein kleiner Wermutstropfen. Denn wie es aussieht, gibt es mehrere Abweichler im eigenen Lager. Die Koalition aus CDU und SPD stellt 77 Mandate, Kretschmer wählten aber nur 69 Abgeordnete.
Ich bin dankbar für die Unterstützung aus meiner Partei und der SPD. Wir haben uns im Vorfeld auch darauf verständigt, welche politischen Inhalte wir vorhaben. Und man merkt an dem Ergebnis, dass es da eine große Geschlossenheit gibt, dass der ein oder andere da auch andere Interessen hat oder so. Das ist immer so, zeigt die Lebendigkeit unserer Demokratie.
Dicht umringt von Fotografen nahm der neue Ministerpräsident nach der Vereidigung die Glückwünsche der Minister, Gäste und Parlamentarier entgegen. Die fraktionslose Frauke Petry kam mit leeren Händen, die AfD überreichte Blumen und ein kleines Präsent, die Linken schenkten das Kapital von Karl Marx, die Grünen hatten eine Sonnenblume und ein Regenbogenfähnchen mitgebracht. Dennoch sparte Grünen-Fraktionschef Volkmar Czocke nicht mit Kritik.
Also ich glaube, wir haben einen neuen Ministerpräsident, werden aber sehr viel alte Politik bekommen. Michael Kretschmer ist ja als langjähriger Generalsekretär verantwortlich für den Kurs der sächsischen CDU. Ich gehe nicht davon aus, dass sich hier wesentlich an dem Kurs der Staatsregierung etwas ändern wird. Zumal ja auch die SPD, die jetzt die Chance gehabt hätte, auch deutlich mehr Änderungen jetzt durchzusetzen im Zusammenhang mit der Wahl, hier nur marginale Fehlstellen benannt und Veränderungen eingefordert hat. Das ist aus unserer Sicht nicht ausreichend für einen Kurswechsel.
Einen Kurswechsel kann Rico Gebhardt, Oppositionsführer und Fraktionschef der Linken, gleichfalls nicht erkennen. Dennoch hat Gebhardt dem neuen Regierungschef heute eine faire Zusammenarbeit angeboten, um den von der CDU-SPD-Koalition vereinbarten Aufgabenkatalog zumindest an der ein oder anderen Stelle gemeinsam abzuarbeiten.
Und wenn ich diesen Katalog lese, gibt es ja viele Punkte, die wir auch in den letzten Jahren immer gefordert haben. Also eine bessere Finanzausstattung und dass die Kommunen die selbst ausgeben dürfen. Das Thema Lehrer, das Thema Polizei ist ja eigentlich alles Themen, die wir auch in den letzten Jahren immer wieder gefordert haben und die immer vom Tisch gewischt wurden mit dem Thema, man braucht das nicht.
Doch zuvor muss Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer sein neues Kabinett berufen. Das soll am kommenden Montag passieren.
Vor einer Woche hatte US-Präsident Donald Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und damit weltweit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Heute hat die Organisation für islamische Zusammenarbeit, OIC, versucht, Trump etwas entgegenzusetzen. Das Gipfeltreffen vieler islamischer Staaten hat seinerseits Ost-Jerusalem zur Hauptstadt des Staates Israel erklärt. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Der OIC-Sondergipfel werde die gesamte islamische Welt in Bewegung setzen, so hat es der Gastgeber und türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan angekündigt. Herausgekommen ist immerhin eine gemeinsame Erklärung. Die Teilnehmer verkündeten, dass sie Palästina als Staat anerkennen und dessen Hauptstadt Ost-Jerusalem sei. Das türkische Fernsehen spricht sogar von einer historischen Entscheidung, genauso wie Staatspräsident Erdogan.
Wir fordern alle Länder, die Palästina als Staat bislang noch nicht anerkannt haben, auf, dies unverzüglich zu tun. Wir haben heute erklärt, dass wir Jerusalem als Hauptstadt Palästinas anerkennen. In unseren Augen ist Jerusalem ab nun die Hauptstadt Palästinas. Und das wird auch immer so sein.
Viele OEC-Staaten hatten die palästinensischen Gebiete bereits als eigenen Staat anerkannt. Nun also der Aufruf an die Weltgemeinschaft, es gleich zu tun. Einig waren sich die 57 Mitgliedstaaten der Organisation für islamische Zusammenarbeit darin, die einseitige Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels durch die USA zu verurteilen. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas sprach von einem herben Rückschlag für den Friedensprozess.
Mit diesem Schritt haben die Vereinigten Staaten ihre Glaubwürdigkeit als Vermittler verloren. Sie werden in dem politischen Prozess keine Rolle mehr spielen. Wir werden sie darin nicht mehr akzeptieren, da sie voreingenommen zugunsten Israels sind.
Die Frage, wer künftig eine Vermittlerrolle einnehmen könnte, blieb auf dem Gipfeltreffen heute offen. Jedoch hatte Abbas vor einigen Monaten bereits Deutschland ins Spiel gebracht. Der türkische Präsident Erdogan sagte, wer sich als Vermittler berufen fühle, solle Initiative zeigen. Gut möglich, dass Erdogan damit Russland meinte. Egal, wer am Ende vermittelt, die palästinensische Sache müsse weiterhin oberste Priorität genießen, vor allem in der arabischen Welt, forderte der iranische Regierungschef Hassan Rouhani.
Wenn es darum geht, Jerusalem zu verteidigen, ist die Islamische Republik Iran bereit, mit jedem einzelnen islamischen Land ohne Vorbedingungen zu kooperieren.
Für Irritationen hatte am Rande gesorgt, dass der Kommandeur der iranischen Al-Quds-Brigaden, Qassem Suleiman, iranischen Medienberichten zufolge der radikalen palästinensischen Hamas Unterstützung zugesichert hat. Alle bewaffneten Gruppen in der Region seien bereit, die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu verteidigen. Zwar gehen Beobachter davon aus, dass diese Äußerung Suleimanis nicht die offizielle Haltung der Teheraner Regierung ist. Klar ist aber auch, dass Suleimani so ein Angebot nicht ohne Rückendeckung des obersten geistlichen Führers unterbreiten würde. Der Nahe Osten scheint heute nicht sicherer geworden zu sein. Allenfalls sind die Fronten noch klarer zu erkennen.
Aus Istanbul war das Christian Butgereit. Donald Trump hat seine Person nicht nur mit der Jerusalem-Frage verknüpft, sondern auch mit der Nachwahl zum US-Senat im Bundesstaat Alabama. Dort hat er sein Gewicht in die Waagschale geworfen, um den republikanischen Kandidaten durchzubringen. Roy Moore heißt der und er ist umstritten, weil ihm mehrere Frauen sexuelle Übergriffe vorwerfen. Genutzt hat Moore Trumps Rückendeckung aber nichts. In Alabama hat ein Demokrat den Senatorenposten gewonnen, Doug Jones. Ein Rückschlag für Trump. Thorsten Teichmann berichtet.
Jacob Bobo in Birmingham in Alabama beschreibt sich als Republikaner. Bei der Nachwahl zum US-Senat setzte der junge Amerikaner sein Kreuz aber nicht bei Kandidat Roy Moore, sondern hinter den Namen des Demokraten Doug Jones. Er glaubt, so ging es vielen Republikanern, sagt Bobo im Nachrichtensender NPR.
Alabamians saw with Roy Moore, he was representing.
Die Menschen in Alabama hatten das Gefühl, dass Roy Moore nicht für das Alabama von heute steht. Ich denke, Doug Jones steht für ein fortschrittliches Alabama. Jones ist der erste Demokrat seit 25 Jahren, der in Alabama einen Senatssitz gewinnt. Der Chef der Demokraten auf Bundesebene, Tom Perez, glaubt bereits an eine Wende.
We can win everywhere, as long as we organize early.
Man könne jetzt überall gewinnen, fasst Perez die Euphorie der demokratischen Partei am Tag nach der Wahl zusammen.
This is a wake-up call for Republicans across the country.
Das ist ein Weckruf für die Republikaner. Wenn ihr weiter überzieht, wenn ihr Gruppen gegeneinander ausspielt, hat das Folgen.
Against the other, it's going to have consequences.
Tom Perez knows as much about Alabama as I know about Antarctica.
Tom Perez hat so viel Ahnung von Alabama wie ich von der Antarktis. Ich kenne meinen Staat gut. Ich lebe dort seit meiner Geburt. Die Geschichte meiner Familie reicht dort 200 Jahre zurück. Das ist der Abgeordnete Bradley Byrne, ein Republikaner.
So if you look at the actual vote,
viele Trump-Wähler sind entweder zu Hause geblieben oder sie haben für einen Demokraten gestimmt, was außergewöhnlich ist. Das wird es zu meinen Lebzeiten kein zweites Mal geben in Alabama. Aber sowas passiert und von da aus geht es weiter. Roy Moore dagegen hat seine Niederlage noch nicht eingestanden. Er wirft den Republikanern in Washington vor, seine Wahl sabotiert zu haben und hofft auf eine Neuauszählung. US-Präsident Trump geht bereits auf Distanz. Er habe es immer gewusst, twitterte der US-Präsident, Kandidat Moore könne keine Wahl gewinnen. Dabei hatte sich Trump in den vergangenen Tagen für Moore eingesetzt, auch gegen den Rat seiner republikanischen Partei. Dem Republikaner Moore wird vorgeworfen, er habe Teenager nachgestellt und in einzelnen Fällen Mädchen belästigt. Aber das sei nicht entscheidend gewesen, sagt der Kolumnist John Archibald im Radiosender NPR.
In the end, I don't think it had that as much effect.
Das war nur ein weiteres Element in diesem sehr komplizierten und ungewöhnlichen Wahlkampf.
Unusual race.
Der Kandidat der Demokraten, Doug Jones, habe wichtige Stimmen in den Städten gewonnen. Und die Gruppe der schwarzen Amerikaner ging wählen wie zu Obamas Zeiten und stimmte für Jones. Republikaner wie der Abgeordnete Peter King sehen in der Wahlschlappe auch eine Niederlage für Trumps Ex-Berater und ideologischen Einflüsterer Steve Bannon. Bannon war mit Kandidat Moore im Wahlkampf in Alabama aufgetreten.
This guy does not belong on the national stage. He looks like some disheveled drunk that wandered onto the political stage.
Der Typ gehört nicht auf die nationale Bühne. Der ist darauf gestolpert wie ein zerzauster Betrunkener. Ich bin ein konservativer Republikaner, irisch-katholisch, und der stellt sich mit seinen komischen Alt-Right-Ansichten davor. Und das schadet der Politik. Das bedeutet für Washington, dass die Republikaner ab Januar im Senat nur noch 51 Sitze kontrollieren, die Demokraten dagegen 49. Die Republikaner und Präsident Trump werden deshalb Druck machen, die geplante Steuerreform um jeden Preis noch kommende Woche zu verabschieden.
Ein Jahr ist vergangen seit dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz, als ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt raste und 12 Menschen tötete. Viele der Verletzten, der Hinterbliebenen und auch der Rettungskräfte kämpfen immer noch mit den Folgen. Einer, der sich um sie kümmert, ist der extra dafür eingesetzte Hinterbliebenenbeauftragte Kurt Beck. Und der hat heute seinen Bericht vorgelegt. Er hat gefordert, spezielle Anlaufstellen schon am Tatort einzurichten und die finanziellen Härtefallleistungen für besonders bedürftige Hinterbliebene deutlich anzuheben. Aus Berlin, Sabine Müller.
Der Abschlussbericht ist nicht dick, nur 30 Seiten Text, aber die haben es in sich. Man kann die Verzweiflung und die Kritik von Opfern und ihren Angehörigen herauslesen, die Kurt Beck in vielen persönlichen Gesprächen zu hören bekam. Und die 30 Seiten sind voll mit seinen Empfehlungen, was in Zukunft besser laufen muss. Denn eins ist für den Opferbeauftragten ganz klar.
Dass es unmittelbar nach dem Ereignis Erfahrungen gegeben hat, die sich nicht wiederholen dürfen.
Da waren die Menschen, die stundenlang durch die Nacht irrten und in Krankenhäusern nach ihren Liebsten suchten, weil sie keine Informationen bekamen, keinen Ansprechpartner hatten. Da war die Familie, die nach dem Anschlag als erstes den Mahnbrief bekam, doch bitte schnell die Kosten für die Leichenschau zu zahlen. Beck fordert, es müsse Anlaufstellen für Terroropfer geben. Zum einen Erstansprechpartner am Anschlagsort und später dann eine zentrale Stelle für alle weiteren Fragen, so wie er das jetzt war. Die müsse dauerhaft im Standby gehalten werden.
Um dann im Falle eines solchen Ereignisses sofort ansprechbar zu sein und von der unmittelbaren Hilfe vor Ort dann vermittelt werden können in die weitergehende Betreuung.
Was die finanzielle Hilfe angeht, so sagt Beck, grundsätzlich habe es nicht an Geld gemangelt. Die Opfer seien eigentlich finanziell gut versorgt. Insgesamt wurden bisher etwa 2 Millionen Euro an Hilfe ausgezahlt. Aber in einem Punkt fordert Beck Nachbesserungen. Das Schmerzensgeld beim Verlust eines nahen Angehörigen, das im Moment maximal 10.000 Euro beträgt, sei deutlich zu niedrig, auch im internationalen Vergleich.
Natürlich kann man materiell das Leben eines Menschen oder die Gesundheit eines Menschen nicht aufwiegen. Dennoch sind diese materiellen Hilfen bedeutend, weil sie Menschen nicht auch noch unter materiellen Gesichtspunkten in tiefe Nöte stürzen.
Und noch eins würde Kurt Beck gerne sehen, Änderungen im Opferentschädigungsgesetz. Die Leistungen sollten unabhängig von der Staatsangehörigkeit für alle gleich sein. Bundesjustizminister Heiko Maas, in dessen Ministerium Beck als Opferbeauftragter angesiedelt ist, sagt die Unterstützung der Bundesregierung zu.
Ja, wir haben daraus gelernt und deshalb wollen wir die Vorschläge, die Kurt Beck gemacht hat, auch zügig umsetzen.
Maas reagiert schmallippig, als er auf die Kritik von Opfern angesprochen wird, die der Bundesregierung und den Behörden Staatsversagen bei der Terrorverhinderung vorwerfen und Kanzlerin Merkel persönlich fehlenden Respekt gegenüber den Opfern. Es fehle die Würdigung. Unter anderem hatten Betroffene monatelang vergeblich um ein Treffen mit Merkel gebeten. Es findet nun am kommenden Montag endlich statt. Der Opferbeauftragte Beck sagt auf Nachfrage, er habe im Kanzleramt immer wieder darauf hingewiesen, wie die Stimmungslage bei den Betroffenen sei. Welche Reaktion er darauf bekam, wollte Beck allerdings nicht öffentlich mitteilen.
Aus Berlin war das Sabine Müller. Heute hat auch der Bundestag über die Unterstützung von Terroropfern debattiert. Und die Abgeordneten haben mit den Stimmen aller Fraktionen bestimmte Forderungen beschlossen. Dazu gehört unbürokratische Hilfe für die Betroffenen. Dazu gehören auch Entschädigungszahlungen und zentrale Anlaufstellen. Den Umgang mit den Opfern kommentiert Bettina Nutz.
14 Meter ist er lang, der Riss, der sich goldfarben durch den Boden zieht, über den Breitscheidplatz. Auch die Namen der 12 Todesopfer werden eingraviert sein auf den Treppenstufen am Fuß der Gedächtniskirche. Ein Mahnmal, das kommende Woche eingeweiht werden soll, am Jahrestag des wohl schwersten Terroranschlags in Deutschland. Mit dem symbolischen Riss, der im Herzen der Hinterbliebenen bleiben wird. Den Kurt Beck, der Beauftragte für die Belange der Verletzten und Angehörigen, heute noch einmal eindringlich und sensibel nachgezeichnet hat, der sich um Schmerz, Trauer, Traumata windet, um Tragödien von Eltern, die ihr Kind oder von Kindern, die ihre Eltern verloren haben, um Menschen, die für ihr weiteres Leben schwer behindert sein werden. Als wäre das nicht genug, so dokumentiert der Bericht von Kurt Beck einen Riss, der zu einer wahren Kluft geworden ist, einer tiefen Kluft, vor allem zwischen den Opfern und dem Staat. Denn der hat in Sachen Terrorabwehr nicht nur eklatant versagt, sondern zudem versucht, das Versagen noch zu verschleiern. Schließlich sind da noch die Behörden, die das individuelle Leid der Opfer verschärft haben, auf der Grundlage eines Opferentschädigungsgesetzes, das Menschen nicht hilft, sondern ihnen noch mehr aufbürdet. Das bereits kurz nach dem Anschlag massive Defizite aufwies, doch nichts ist bislang geschehen. Es brauchte den Aufschrei der Berliner Betroffenen selbst. Es brauchte ihren offenen Brief an die Kanzlerin von Anfang Dezember. Darin kritisieren sie, dass die Beweislast weiter bei den Geschädigten liegt. Sie erklären in schmerzlichen Details, warum die Entschädigungen weit zu gering, die Verfahren viel zu kompliziert sind. Dazu manch unfassbarer Zynismus, so die Tatsache, dass der Attentäter Anis Amri bei seinem Anschlag nicht etwa eine Bombe platziert hat, sondern mit einem LKW, also mit einem Kraftfahrzeug, in die Menge gerast ist. Ein Umstand, mit dem die Betroffenen rein formal keinen Anspruch auf Entschädigung gehabt hätten, aber immerhin rang sich die Bundesregierung schnell dazu durch, diese Klausel zu umgehen. Kurt Beck, der Beauftragte für die Hinterbliebenen, er hat mit seinen sehr präzisen Forderungen heute zusätzlich etwas bewegt. Die Politik arbeitet zumindest an Verbesserungen, an Konsequenzen, die noch längst nicht Praxis sind, wie in anderen Ländern, die ebenfalls Terroranschläge erlebt haben. Konsequenzen, die vielleicht zu spät kommen, um ein wenig zu versöhnen, um Risse zu kitten. Angela Merkel wird das womöglich nächste Woche zu spüren bekommen. Dann erfüllt die Kanzlerin endlich den Wunsch der Opfer und der Angehörigen und empfängt sie persönlich im Kanzleramt. Nach einem langen, furchtbaren Jahr.
Den Umgang mit den Terroropfern kommentierte Bettina Nutz im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Bahn war so stolz und hat die Strecke vergangene Woche mit so viel Pomp eingeweiht. Die neue ICE-Schnellverbindung zwischen Berlin und München. Dazu gehören ein neues Kontrollsystem, das die Zugfahrten steuert, und ein umfangreicher Fahrplanwechsel. Bloß funktioniert hat das alles nicht. Der Fahrplan nicht und die Technik auch nicht. Vom Paradestück wurde die Strecke zum Sorgenkind. Aus Berlin, Johannes Frevel.
Der größte Fahrplanwechsel aller Zeiten stellt die Deutsche Bahn und ihre Kunden vor erhebliche Probleme. Jeder dritte Zug fährt anders als vorher. Die Umstellung habe nicht gut geklappt, räumte Bahnfernverkehrsvorstand Birgit Bohle bei einer telefonischen Pressekonferenz unumwunden ein.
Insgesamt beurteilen wir unsere Leistung zum Fahrplanwechsel sehr kritisch. Das ist nicht gut gelaufen. Maßgeblich war der Wintereinbruch am Sonntag. Wir hatten viele Weichenstörungen, Streckeneinschränkungen, aber auch massive Fahrzeugschäden. Gleichzeitig ist auch der Start auf der VDE missglückt. Insgesamt bedauern wir das sehr, entschuldigen uns dafür für unsere Fahrgäste, weil wir absolut nicht die Leistung gebracht haben, die wir ihnen versprochen haben.
Die VDE 8, das ist die neue Vorzeigeschnellfahrstrecke zwischen München und Berlin. Dort gibt es keine Signale mehr. Die Züge werden vom elektronischen Zugsicherungssystem ETCS geleitet. Der französische Bahnkonzern Alstom hat bereits mehr als 30 ICE der ersten Generation, die teils aus dem Jahr 1989 stammen, mit dieser modernen Technik nachgerüstet. Und das ging im Detail offenbar reihenweise schief.
Es handelt sich hier um eine Vielzahl von Einzelthemen. Hauptaugenmerk liegt derzeit auf der Stabilisierung der Baureihe ICE 1, die wir neu mit ETCS ausgestattet haben.
Teils waren einfach falsche Radgrößen in der Elektronik vermerkt. Das führte zu falschen Messergebnissen und in der Folge zur Notbremsung. Neben technischen Problemen kämpft die Bahn im Winter besonders mit Eis, das zahlreiche ICE außer Gefecht gesetzt hatte, mit Wildunfällen und mit Menschen, die den Freitod auf dem Gleis wählen. Ganz gleich, weshalb der Zug liegen bleibt, bei Verspätungen gibt es Geld zurück.
Bei 60 Minuten Verzögerung, sie erstatten den vollen Fahrpreis und zusätzlich einen Reisegutschein in Höhe von mindestens 50 Euro. Die Kunden können sich hierzu an eine Sondernummer und auch an den Kundendialog wenden.
Die Bahn ist dabei, die Probleme schrittweise zu lösen und den Zugverkehr zu stabilisieren. In den nächsten Tagen soll alles wieder laufen, stellt Bahnfernverkehrsvorstand Birgit Bohle in Aussicht.
Die Sprinterverbindungen sind mittlerweile stabil und wir haben natürlich allen Fokus auf das Reisewochenende vor Weihnachten. Hier ist es unser Ziel, dass wir die vielen Menschen, die wir zu Weihnachten wieder in unseren Zügen erwarten, zuverlässig an ihr Ziel bringen.
Bei Problemen mit dem neuen elektronischen Zugsicherungssystem leitet die Bahn Züge auf Gleisstrecken um, auf denen es noch analoge Signale gibt. Eine Folge: Züge fahren dann mitunter an Haltebahnhöfen wie etwa Coburg durch, weil es technisch offenbar nicht anders geht.
Zu den Problemen der Bahn aus Berlin, Johannes Frevel. Schlechte Nachrichten auch für Air Berlin bzw. für deren Tochterunternehmen Niki. Die Lufthansa hat heute ihr Angebot zurückgezogen, das österreichische Luftfahrtunternehmen mit seinen 21 Flugzeugen zu kaufen. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach bedeuten, Niki stellt den Flugbetrieb ein. Und das bedeutet dann wohl auch, ausgerechnet kurz vor Weihnachten, rund 1000 Mitarbeiter könnten ihren Job verlieren. Aus Frankfurt, Lars Hofmann.
Die Lufthansa wird die Fluggesellschaft Niki aus der Insolvenzmasse von Air Berlin doch nicht übernehmen. Das teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Nach Angaben der Lufthansa komme man damit der EU-Kommission entgegen. Diese habe mitgeteilt, der von der Lufthansa angebotene Verzicht auf Start- und Landerechte bei Niki reiche nicht aus. Die Übernahme von Niki, einer Tochter der insolventen Air Berlin, könne aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht genehmigt werden. Heißt, die Lufthansa hätte sonst auf bestimmten Strecken einen zu großen Marktanteil. Lufthansa will aber weiterhin Teile der insolventen Air Berlin übernehmen, unter anderem die Luftfahrtgesellschaft Walter. Allerdings will die Lufthansa hier auf weitere Start- und Landerechte verzichten. Wie es für Niki weitergeht, ist offen. Der Generalbevollmächtigte von Air Berlin, Frank Kebekus, hatte allerdings gestern deutlich gemacht, dass es derzeit außer der Lufthansa keine ernsthaften Kaufinteressenten für Niki gäbe. Sollte die Übernahme von Niki durch die Lufthansa scheitern, müsste auch Niki Insolvenz anmelden. Rund 1000 Mitarbeitern drohe dann die Arbeitslosigkeit.
Aus Frankfurt berichtete Lars Hofmann. Und mittlerweile wird gemeldet, dass für Niki ein Insolvenzantrag beim zuständigen Berliner Gericht eingegangen ist. Das Kraftfahrtbundesamt hat im Abgasskandal nicht die richtigen Entscheidungen getroffen und hat nicht entschieden genug gehandelt. Das findet die Deutsche Umwelthilfe. Darum hat der Verband gegen das Kraftfahrtbundesamt geklagt. Und diese Klage hat das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein heute abgewiesen. Allerdings nicht, weil die Richter der Meinung waren, die Umweltschützer hätten Unrecht, sondern aus rein formalen Gründen. Aus Schleswig, Christian Wolf.
Seit fast 2 Jahren versucht die Deutsche Umwelthilfe, eine Entscheidung in dem Fall zu bekommen. Entsprechend hoch waren die Erwartungen in Schleswig. Jürgen Resch, Geschäftsführer der Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation.
Wir hoffen darauf, dass wir in der heutigen Verhandlung eine rechtliche Klärung bekommen über die Frage, ob eben die Abgasreinigung nur im Prüflabor oder, wie die Deutsche Umwelthilfe meint, auf der Straße funktionieren muss.
Schon nach rund 1,5 Stunden gibt es für die Deutsche Umwelthilfe die erste Ernüchterung in dem Verfahren gegen das Kraftfahrtbundesamt, Opel und Volkswagen. In der Vorbereitung auf das Verfahren ist der Vorsitzende Richter zu dem Schluss gekommen, dass die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation gar nicht klageberechtigt sei. Die Tendenz verdichtet sich und am Nachmittag steht dann fest, alle Klagen werden genau deswegen abgewiesen. Warum, erklärt Harald Alberts, Sprecher des Verwaltungsgerichts in Schleswig.
Die Klagebefugnis fehlt deswegen, weil die Deutsche Umwelthilfe zwar ein anerkannter Umweltverband ist, aber nur gegen bestimmte Dinge klagen kann. Und zu diesen Dingen gehören eben nicht Typengenehmigungen für Dieselkraftfahrzeuge, wie sie hier heute im Streit waren.
Der Vorsitzende Richter am Verwaltungsgericht Schleswig ließ für die Umwelthilfe aber eine Hintertür offen. Der Verband kann nicht nur in Revision, sondern auch in Berufung gehen. Sogar ein Berufungssprung an das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist aufgrund der Dringlichkeit der Klärung möglich. Aber nur, wenn das Kraftfahrtbundesamt, also die Bundesrepublik Deutschland, sowie die Automobilhersteller Opel und Volkswagen als Beklagte dem zustimmen. Daher scheint es wahrscheinlicher, dass der Fall nochmal in Schleswig verhandelt wird, dann aber am schleswig-holsteinischen Oberverwaltungsgericht.
Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.